Ja, erstmal herzlichen Glückwünsche und einen schönen Nachmittag. Und ich bin ganz froh, alle hier zu sehen.
Ja, yeah. And actually, I feel very lucky and being very happy to be here and seeing that all of you. And around last year, that you know, before last year, I just came out from the 3S retreat. And when I was in Sherbing to receiving the empowerment from the Shambhukaji from Siddha Rinpoche, and you know, of course, he's my guru. And then, like at that time, can I have your name, please? Pamo. Okay. Gyalon Pamo, she said to me that she, you know, she wanted me to come over here to give some kind of teaching and share my experience. And so that's why that I feel very fortunate to being in this kind of very fortunate time to seeing all of you. And from this kind of point, I really want to share some Dharma experience and the life experience to each and every one of you.
Ja, ich bin ganz froh, hier zu sein. Und es war so, dass also letztes Jahr, als ich in Sherabling war und dort in den großen Abhisheka-Einweihung die Shangpa-Überlieferung empfing von Siddha Rinpoche, meinem Hauptlehrer, und da war zu der Zeit eben auch Gelumar Pamu, der hat mich eingeladen, hierher zu kommen. Und das war eigentlich für mich so mit dem Gefühl verbunden, sehr gute, glückliche Gelegenheit. Und ich freue mich deshalb, hierher kommen zu können. Und ich möchte gerne deshalb so ein bisschen meine Dharma-Erfahrung und so aus dem alltäglichen Leben mit Ihnen oder euch teilen.
And I'm very happy to see all of you that you are disciple of the great Lama, you know, as my root guru, Vajradhara Siddha Rinpoche, and even your root guru is the same, and I'm really happy to see Dharma brother, sister, and, you know, I don't want to be your root guru, and I don't want you to be my disciple, all right? I just want to share the Dharma experience with each and every one of you, because to tell you the truth, I don't like disciple, you know, because the nowadays disciple creates lots of problem, you know. So I have lots of disciples and creates lots of problems. And it doesn't look like a disciple. It looks like a very big group, you know, all together and not really respecting the Samaya, not really respecting the root guru. Sometimes root guru, yes, sometimes not guru, you know. And so that's why all I want you to do is to become a good human being and good practitioner. That's all I want you to do. Nothing more than that, nothing less than that.
Und ich bin besonders froh darüber, dass alle hier auch ein Schüler eines guten Lehrers sind, der auch zugleich ja mein Hauptlehrer ist, der Siddha Rinpoche. Und insofern sind wir alle Dharma-Brüder und Schwestern. Und in diesem Sinne möchte ich eins klarstellen, ich möchte niemand hier als meinen Schüler haben. Überhaupt grundsätzlich habe ich so ein bisschen im Augenblick etwas dagegen, Schüler zu haben. Denn ich habe zwar viele Schüler, aber ob sie nun wirklich richtig Schüler sind, es scheint sehr eine große Gruppe zu sein, die aber auch gleichzeitig viele Probleme macht. Manche dann nennen sich Schüler, aber sie haben dann doch irgendwie dieses innere Herzensband, das Samaya, nicht richtig, halten sie nicht. Oder vielleicht sind manchmal, aber manchmal auch nicht. Und im Großen und Ganzen geht es mir also einfach darum, meine Dharma-Erfahrung mit allen zu teilen.
And some of you might be a new Dharma Buddhist practitioner. Some of you might be a very old Buddhist practitioner. But for me, from myself, that I don't have a lot of experience like high realization bodhisattva to tell you the truth, that you know, I'm the person who's giving you the teaching in this moment, today and tomorrow. But you know, I just have the name of the Kala Rinpoche, but I'm not the same as Kala Rinpoche, as you can understand well. Because the previous Kala Rinpoche was a great, great, great master. And me, I don't want to pretend like a great master. I just want to be myself and I just want to share what I know and what I don't know. And how can I explain to you, you know? So in this moment, I'm going to give you a teaching about the Four Foundations, which is written by our guru, Siddha Rinpoche. So I'm just going to share with each and every one of you. So whether you want to practice or whether you don't want to practice, it's up to you because it's your life, it's your choice, you know. You pick the choice, so that's why you want to become a Buddhist practitioner. So I didn't force you to become a Buddhist. I didn't force you to do the practice, you know. If you want to do the practice, it's up to you. Even if you don't want to, it's okay. It's no problem. It's your life. It's your choice, really.
So, viele sind vielleicht hier schon länger erfahren in Dharma. Einige sind vielleicht völlig neu in dieser Beziehung mit Dharma. Aber in jedem Fall möchte ich an eins klarstellen, dass ich hier heute jetzt derjenige bin und für morgen auch, der Dharma erklären soll. Aber in keiner Weise verfüge ich über die Qualitäten eines großen Bodhisattvas. Ich möchte gleichwohl meine Dharma-Erfahrungen mitteilen. Ich bin zwar jemand, der den Namen Kali Rinpoche trägt, aber was jeder sehen kann, verfüge ich nicht über die gleichen Qualitäten wie Kali Rinpoche, mein Vorgänger, und der ein ganz großer buddhistischer Meister war. Deswegen möchte ich das auch gar nicht von vornherein hier behaupten. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als wollte ich direkt identisch sein mit Kali Rinpoche. Aber ich möchte die Erfahrung mit Dharma, die ich gemacht habe, teilen. Und in dem Sinne möchte ich in diesen zwei Tagen sprechen von einem Text, einem Dharma-Text, der verfasst wurde von unserem Hauptlehrer, Sito Rinpoche, und meine Erfahrungen mit diesem Dharma hier mitteilen. Und, aber in einer Weise, und das sei gleich gesagt, dass ich das anbiete, ist es nicht eine Aufforderung, dass man das unbedingt machen müsse. Das ist schließlich eine Wahl, die wir jeder selbst treffen müssen. Es ist unsere Entscheidung, wenn wir sagen, ich möchte diesen Weg des Buddha gehen. Und wenn wir das machen, gut. Wenn wir diese Übungen durchführen wollen und integrieren in unser Leben, schön. Und wenn nicht, dann ist es auch unsere Entscheidung. Es ist unser eigenes Leben. Also in diesem Sinne möchte ich einfach meine Dharma-Erfahrung hier zur Verfügung stellen. Und es ist ein Angebot, mehr nicht.
To become a very great practitioner, it doesn't mean that you know still have attachment to the about the life and about the things around the world, still have attachment and still want to do the practice, two things cannot come together, you know? So that's why, first of all, from my experience, I think before being a practitioner, to understand about the life is really important. Without understanding about the life, there's no way which you can understand about the Dharma. Once you understood about the life and about the samsara and impermanent and attachment and these things, once you understand it doesn't exist anymore, once you understand nothing will help you anymore, from your heart, not from your understanding, when you receive teaching, it makes you believe a little bit, you know, but it doesn't make you believe 100% from your heart, you know. You have to look by yourself, you have to experience by yourself, and once you're very confident, once you don't want to walk backward again, once you really want to practice, so every Dharma teaching, every Dharma practice can be a very meaningful way to each and every one of you.
So, wenn wir von Dharma-Übung sprechen, dann haben wir manchmal vielleicht die Idee, wir wollen gerne Dharma üben, ein guter Übender sein im Sinne von Dharma. Auf der anderen Seite haben wir aber auch unsere verschiedenen Affären, unsere Geschichten in unserem Leben, an denen wir auch hängen. Aber zwei Dinge gehen nicht miteinander zusammen. Man muss zunächst einmal, um überhaupt ein Dharma-Übender zu sein, etwas verstehen über das Leben überhaupt. Und in diesem Sinne ist es wichtig, grundsätzlich einen Einblick zu gewinnen, wie dieses Leben funktioniert. Und dann, wenn wir dahin kämen, annehmen zu können, wie die Geschehnisse dieses Lebens unbeständig sind, wie eigentlich hinter all diesen Zielen und Geschehnissen nichts Richtiges, Substanzielles verborgen ist und nichts darin enthalten ist, wenn solche Einsicht in uns langsam wächst und reift, dass in diesem vergänglichen Leben nichts zu holen ist, dann können wir also ein bisschen Vertrauen gewinnen. Es ist nicht so, dass wir dann hundertprozentig, mit einem Mal hundertprozentig überzeugt sind, aber wir haben so ein bisschen Anfangsvertrauen. Und das könnte uns dann zu dem Entschluss führen, zu sagen, okay, den Weg will ich weitergehen und Dharma üben.
So, to understand about the teaching, you know, you shouldn't follow the teaching right away, to tell you the truth, you know, from my point of view. You have to listen to the teaching and then try to understand which one is right and wrong, which is meaningful or not. And you have to understand by yourself. And then once you realize everything is without any doubt, everything is right, and then you follow the practice, you follow the Dharma. Otherwise, it's not something like you have to follow right away. Because to tell you the truth, that you know, as my family, I'm sharing with each and every one of you. You know, to receive, you know, some people, they're just trying to believe in Buddhism, trying to believe in Dharma, trying to believe in samsara, trying to believe in practice. So when you're trying to believe in something else, everything won't work out. everything doesn't give you the result what is said in the text. If you can believe from your understanding, you listen to teaching, you understand, and with the very confident, you believe from your heart, naturally, automatically, and then nobody has to force you to do practice, and you don't have to try to do the practice, you don't have to try to have a devotion, everything will come naturally. That is my experience to share to each and every one of you.
Und wenn es darum geht, ein Dharma zu üben und zu verstehen, dann ehrlich gesagt bin ich der Meinung, man sollte nicht gleich sofort versuchen, Dharma-Belehrung umzusetzen. Sondern erst einmal geht es darum, zu verstehen, was damit gemeint ist. Das muss man hören, man muss die Informationen des Dharma hören, dann darüber nachdenken und verstehen, ist das überhaupt richtig? Passt das überhaupt oder passt es nicht? Und wenn es passt, wenn es sich herausstellen sollte, dass wir wirklich der Meinung sind, Überzeugung gelangen, von unserem Herzen her, vom ganzen tiefen Vertrauen her, dass es passend ist und richtig und stimmig ist, dann kann daraus der Entschluss wachsen, etwas zu tun, da mal zu üben. Aber das ist dann nicht mehr so, als ob uns jemand dazu auffordert und sagt, du musst da mal üben. Und das möchte ich eigentlich mitteilen, das auch aus meiner ganzen Familienerfahrung heraus, das teile ich immer offen mit, dass es wirklich nicht darum geht, einen vorzutäuschen, als ob man Dharma üben müsse und als ob man ein Vertrauen hat und so weiter. Und manche Leute sagen, ich muss an Samsara, muss glauben, dass das alles ein Leidenskreislauf ist oder ich muss glauben, dass Dharma so und so ist. Sondern ich möchte einfach mitteilen, dass wenn wir zu unserem Herzen zu der Auffassung gelangen, dass diese Information des Dharma sich für uns stimmig anfühlt und davon durchdrungen sind, dann brauchen wir keine weitere Aufforderung, Dharma noch weiter zu üben, sondern das kommt von uns ganz automatisch, wenn wir angezogen werden von diesem Weg, ohne dass uns irgendjemand oder wir selbst dazu drängen müssen.
You know, so from my experience, let's say, like, you believe that I'm the chosen one, you know, like born as a Kalar Rinpoche, and being a Buddhist practitioner since like 2 years old, you know, when you look at my story, it looks like that, but I'm not. Let's say, you know, because I'm a very new Buddhist practitioner. Because saying a new practitioner, new Buddhist practitioner, and old Buddhist practitioner, I will say, is a moment what you believe or not. Because since like 2 years old, let's say, I don't really believe in that much. Okay, I can understand the teaching, I can understand about the Dharma, I can understand about the practice. But my heart is not there. I can't feel the blessing. So I don't, and I'm trying to believe. So when I'm trying to believe, it's not happening, you know? So it happens like this, doing the puja and all, and practicing and being a monk and all. So like 3 years ago, let's say, yeah, 3 years ago, when I was in the retreat around second year, and I really practiced a lot and, you know, still nothing changed me. And then like when I practiced about the Chenrezig, our local Shura practice, so then I came to know about the compassion, and the compassion is really important. So from the starting of the practice of compassion, so I start believing in Dharma, I start believing in Buddhist, and I start believing in my Guru, and it's coming very naturally, and which you cannot control by yourself, it's coming naturally. So that is my experience, you know? So that's why I'm saying, if you don't believe, if you're trying to believe and pretending that you believe in something else, which is part of a Dharma, and even you are a monk or finish the 3 years retreat, still you are not, because you're just pretending. Your heart is not there, you know? So even about the practice is not something you just read and finish, you know? Practice is something you have to put, you know, as we can see the Dharma text, we have to put our heart into the Dharma and combine together and to do the practice, not something just read it down and finish. So that's why I just want to tell you, because truth, as I told other people, many people before, you know, the truth can be very painful, very heavy, difficult to understand, and lying part is always easy to understand and easy to fall into that part. So to understand about the truth, it's always confusing a little bit, always difficult. But I will just try my best to explain you about the Four Foundations and part of my experience with each and every one of you. Yeah.
Ja, wenn ich jetzt hier einen Dharma lehren soll, dann sieht es vielleicht so aus, als ob ich der Auserwählte bin. Der Auserwählte, der mit dem Namen Karl Rinpoche gesegnet ist und so weiter. So mag es vielleicht erscheinen, wenn ich hier sitze, aber um es gleich zu sagen, so ist es nicht. Ich bin auch völlig neu im Dharma. In gewisser Weise, wenn ich das so zurückblicke in mein Leben, dann hat das mit seit 2 Jahren, mit dem Alter von 2, bin ich vertraut mit Dharma. Aber ich habe zwar die Worte gehört, ich habe gehört, worum es geht, ich habe es verstanden als Worte und woher dieses Wissen kommt, aber in meinem Herzen war da kein Vertrauen. Und auch mein ganzes Leben hindurch, während ich auch Mönch war und dann im Retreat gesessen bin, war dieses Gefühl so, bis ich vor 3 Jahren dann in der 3-Jahres-Klausur sehr viel geübt habe, dann hat sich in den ersten Jahren auch überhaupt nichts geändert in meiner inneren Einstellung. Und dann kam diese Übung mit Avalokiteshvara, der Verkörperung des Mitgefühls selbst. Und da habe ich gemerkt, wie in mir Mitgefühl entstanden ist. Und dieses Mitgefühl hat zum ersten Mal dann in mir Vertrauen in die Worte und Stimmigkeit des Dharma erweckt. Und daraus heraus ist mir ganz viel Hingabe auch erwachsen zu meinem Lehrer und so fort. Das hat sich ganz natürlich, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte oder wollte, so ergeben aus der Quelle des Übens von Mitgefühl heraus. Insofern ist Mitgefühl ein ganz wichtiger Schritt in unserer Übung von Dharma. So hat sich das für mich ergeben und das möchte ich eigentlich mitteilen. Da möchte ich allen mitteilen, dass wenn wir Dharma zwar als etwas sehen, dass wir glauben müssen oder meinen, wir müssten es tun, solange wir das vortäuschen und uns selber darüber hinwegtäuschen, dass unser Herz nicht da ist, was wir gerne tun möchten, dann wird all dieses immer, sind wir keine echten Dharma-Übende. Dann folgen wir nicht wirklich dem Dharma. Auch wenn wir äußerlich Mönche oder ordiniert sind und wenn unser Herz nicht da ist, dann ist es doch eine Form der Täuschung. Letztlich in Dharma geht es darum, sich mit der Wahrheit, dem zu beschäftigen, was wirklich ist. Und es ist immer etwas verwirrend, wenn wir uns mit der Wirklichkeit auseinandersetzen, um das herauszufinden. Dann sind wir erst sehr verwirrt. Viel leichter ist es, den Täuschungen zu glauben. Die fühlen sich geschmeidig und leichtgängig an. Aber wenn es darum geht, Wirklichkeit zu erkennen, Wahrheit, dann sind wir zunächst einmal etwas verwirrt. Das ist etwas schwierig. Aber auf diesem Wege geht es in erster Linie darum, dass wir uns nicht darüber hinweg täuschen, sondern wenn wir Dharma üben, dann ist das keine äußere Handlung, die als Dharma-Übung so eben einen Text runterzulesen oder eine äußere Prozedur zu durchlaufen. Damit ist das nicht geschehen. Es muss unser Herz wirklich dabei sein. Wenn sich unser Herz von innen her verbindet mit dem, was von außen als Information angeboten wird und das zusammenpasst, dann wird es eine richtige Dharma-Übung. Das möchte ich eben mitteilen.
So, let's say, like when you receive a teaching, it's not really important to, it's not really important to concentrate. You know, the most important thing when you receive a teaching, you have to feel relaxed, you know. You have to be relaxed, so it's really important. So once your mind, your body and your mind is relaxed, in your mind, the pure mind can be very clear. And once your mind is very clear, so whatever you heard, which is part of a speech, which is part of experience, advice, so you can, at the end of the teaching, you can understand very clearly. If you're thinking about other things and stressful and being depressed and listening to the teaching, even you're trying to understand, even you're trying to concentrate, it wouldn't come. It wouldn't make you very understand well. So, you know, talking about the life and about the Dharma is really important to know, because the most of the monks and the Buddhist practitioners nowadays, you know, some people they're forced to become a Buddhist practitioner by family, and some of them like forced to become a monk. So it's not forcing by someone else, it wouldn't come, it wouldn't work. So what I'm telling you is the same part of what Buddha did himself, you know, because before being an enlightenment, before being a monk, Buddha himself is a king, as same as us, normal life. And of course, one day, when he grown up and everything, he traveled around the city and he saw the way of life, it changed each and every moment about the life and death and happiness, joyness, depression, everything. He saw many, many things, which is part of a life which is changing and suffering a lot about, which is impermanent. So he saw many things. So then he realized to being a king is very impermanent. So that's why he really want to practice and understand about the Dharma. And at the end, of course, the few thousand years, countless years before, like, he's already enlightenment. But for us, he's showing us the example how to reach the Dharma and how to reach the part of a Buddhahood, you know. We have to understand about the impermanent first, and then once we practice, so you can understand very, very well. So if you don't understand about the life and about the impermanent and about the samsara, if you just keep practicing, the more jealousy it will grow, more ignorance, more attachment you will grow, because you're more proud you will become, because you're proud that you finished this practice, that practice, this practice, that practice. So the practice can be turned into the wrong way, because you're using in the wrong way. You know, the Dharma is not changing your life. You are trying to change yourself. So that is not good. So first of all, we have to be patient and understand well about the samsara, impermanent, and about the life and death. So life and death is part of our human nature. You know, nothing to be scared. You know, it's just part of our human nature. So everything is impermanent, and we have to be happy that everything is impermanent. Because if everything is permanent, we can change for good. Whatever you've done is done, and you can change things for good. So we have to be happy that everything is impermanent. You know, because whenever you receive teaching, you know, the teacher makes you more depressed, saying like, you know, you're already depressed about your way of life, and you're coming to the Dharma Center, and then that person is telling you, life is not good, samsara is not good, everything is not good, this is not good, this, that is not good. You know, it's not really good, making you more depressed then, you know. So it's not really good for yourself, you know. What I want to do, and I just want to explain to you about the way of life, and you just take your time to think about yourself, because you have the wisdom to think, to understand. So you just take your time to understand. And once you understand well, perfectly, without any doubt, even you practice 1 month, 2 months about the deities, let's say, it can be possible that you might see the deities. So most of the practitioners nowadays, they're just pretending, they're just trying their best to believe in karma and samsara and about their life and death. So they've been practicing 12 years, 15 years, 3 years retreat, many, many times, still not changing anything, because they're just pretending and trying to believe in samsara. So that's why trying to believe is not good. So you just take your time to understand, and once you understand very good, with the very full of confidence, and once you follow the right teacher and the right Dharma, so I think it can be very helpful to yourself, because I really have a great hope in each and every one of you. This is a new Dharma center in a new country, so you are not really into the Dharma politics right now. Huh? So I'm the person who came out from the Dharma politics. So I don't want you to get involved in the Dharma politics. Here, Lama is really great, and you have a root guru, Siddha Rinpoche, and all of you are very fresh, and you really new, and really understand, and really strong to start something else about the practice. So I don't want you to get involved in this and that. I just want you to do the practice and about the pure Dharma, as you have the great Lama right beside me right there. I'm not trying to praise Lama here, and I'm just telling you the truth. You know, that's all. You can say that. Yeah. I'm sorry if it's too long. Maybe just save it for the next year.
Es ging um das Hören von Dharma. Und wenn wir also sitzen und Dharma hören, dann ist es in erster Linie nicht das Wichtigste, dass wir uns ganz verbissen konzentrieren, um aufzupassen, dass wir auch nichts vergessen und nichts verpassen hierbei, sondern das Wichtigste beim Hören von Dharma-Informationen, von Dharma-befreiender Information ist, dass wir in einer entspannten Geistes- und Körperhaltung sind. Wenn wir einfach entspannt und locker und sind in unserem Bewusstsein, unserem Geist und unserem Körper, dann wird, was immer an Dharma-Information uns erreicht, auch einen Sinn machen. Dann wird es stimmig, dann hat das irgendetwas, was sich mit uns verbindet und passt. Wenn wir umgekehrt aber da sitzen und wir sind sowieso schon deprimiert und haben irgendwelche Sorgen, über die wir nebenbei immer noch grübeln möchten und dann gleichzeitig versuchen wir, Dharma aufzunehmen und dann, wenn wir uns auch verbissen konzentrieren würden, es machte keinen richtigen Sinn. Es wird nicht in uns irgendeinen Platz greifen und sich weiterentwickeln können. Deswegen ist das allererste und wichtigste, dass wir im ganzen Herzen und Wesen entspannt den Dharma hören. Und das passt ganz auch in die Reihe von dem, was ich eben gesagt habe, dass von meiner Familie her kenne ich das und überhaupt auch von dem so viele, die heutzutage üben, die dann als in dieser Welt als Buddhisten erzogen worden sind, die Mönche sind über viele Jahre hinweg, sind von ihrer Familie vielleicht, weil sie keine andere Wahl hatten, da in diese Rolle hineingedrängt worden und jetzt sind Sie in der Situation, dass Sie das Gefühl haben, Sie müssen diesem Dharma irgendwie folgen, dem müssen Sie glauben und das muss irgendwie für Sie stimmig werden. Mit einer solchen Einstellung, wo man versucht, sich etwas vorzumachen, wo wir uns glauben machen, wir sind Dharma-Übende, dann kann daraus nichts werden, solange wir dieser Selbsttäuschung erliegen. Es ist viel wichtiger, dass wir zuallererst einmal einen Blick für das ganze Leben gewinnen. Dass wir uns Zeit nehmen, uns mit diesem Leben auseinanderzusetzen. Das letztlich ist ja auch genau, was unser großes Vorbild, der Buddha, einst gemacht hat. Der Buddha war zunächst König, war mitten im Leben. Und erst als er dann voll ausgebildet und voll ausgewachsen war, da hat er dann auch Kontakt aufgenommen mit dem, was so um ihn herum vorgeht, mit dem echten Leben und hat gesehen, dass dort tatsächlich die Dinge auch nicht immer so schön laufen, dass das Leben vergänglich ist, dass der Alter und Krankheit und Sterben eine Rolle spielt und so ist ihm einfach klar geworden, dass dieses ganze schöne Königssein letztlich auch nicht von Bestand sein würde. Und wenn als diese Einsicht des Unbeständigseins in ihm gedämmert ist, also lange bevor er diesen Weg der Übung gegangen ist und sich ordinieren hat lassen und geübt hat, lange vorher ist ihm die Einsicht in die Vergänglichkeit dieses Seins gewachsen. Und das hat ihn motiviert, nach etwas anderem zu suchen, was mehr Bestand hat und mehr und tieferen Sinn macht. So sollten wir uns auch Zeit nehmen. Zeit nehmen, einfach über dieses Leben nachzudenken. Deswegen muss man über dieses Leben sprechen, wenn man über Dharma spricht. Man muss damit vertraut werden, was in diesem Leben passiert. Zu diesem menschlichen Leben gehört es dazu, dass wir leben und sterben. Leben und Sterben sind Dinge, die zum menschlichen Sein dazugehören. Das kann man nicht leugnen. Das gehört dazu und deswegen sollten wir uns doch auch darüber freuen, dass die Dinge vergänglich sind. Was wäre denn, wenn die Dinge nicht vergänglich wären? Dann könnten wir auch nichts zum Besseren verändern. Wenn alles so bliebe, wie es wäre, könnten wir nichts besser machen. Also müssen wir im Grunde vom Herzen her froh sein, dass alles vergänglich ist. Und aus dieser Einsicht in Vergänglichkeit, die es uns erlaubt, etwas besser zu machen, sind wir auch nicht mehr darüber erschreckt, sondern wir nehmen diese Tatsache auf und wir machen uns damit vertraut. Aus dieser Perspektive heraus ist es ganz anders, als wenn wir hierher kämen und wir sind sowieso schon in unserem Leben deprimiert, haben alle möglichen Sorgen und dann kommt jemand daher und erklärt den Dharma und sagt, ach, das ist alles schlecht, dieses Leben ist ein Elend und das ist schlecht und jenes ist schlecht und das darfst du nicht tun und jenes darfst du nicht tun. Mit dieser Art von Geisteshaltung können wir keinen echten Herzensbezug zu Dharma entwickeln. Es ist so wichtig, dass wir die natürlichen Tatsachen des Lebens einfach kennenlernen und uns Zeit genug lassen, damit vertraut zu werden. Wenn sie uns ganz natürlich und vertraut sind, dann kann daraus die Einsicht im Herzen erwachsen, die uns hinwendet und hinführt auf Dharma als etwas, was richtig Sinn macht für uns und was dann uns befähigt, damit zu üben. Und auf keinen Fall sollten wir in irgendeiner Form versuchen, etwas vorzutäuschen, zu glauben, wir müssten etwas dies und jenes machen und nur eine Dharma-Übung herunterziehen. Das hat keinerlei Wert. Und in der Tat, wenn wir aus solcher Einsicht und Vertrautheit mit Leben ganz natürlich ein Herzensinteresse an Dharma entwickeln und in solcher Art üben und wir haben einen guten, authentischen Lehrer, wunderbar, dann kann doch nichts schiefgehen. Und es ist so herrlich, hier zu sein, in diesem Platz, wo alle frischen Geistes sind und sie haben alle einen guten Lehrer, da Sidrun Bitsch, der auch mein Lehrer ist. Und dann gibt es hier in Gelungma Panmo als einen ausgezeichneten Lehrer von Dharma. Und was kann dann schiefgehen? Das ist ein wunderbar. Ich möchte nicht jetzt Sie besonders preisen, ich möchte einfach die Tatsache mitteilen, dass es eine gute Gelegenheit hier ist. Jeder ist noch frischen Geistes und kann einen echten, unverkrampften Bezug zu Dharma entwickeln. Ich komme gerade heraus, habe mich herausgearbeitet aus diesem ganzen Wust von Dharma-Politik. Und diese Dharma-Politik möchte niemand anderem empfehlen, möchte niemand hineinziehen in diesen Strudel von Dharma-Politik. Und deswegen ist es so wunderschön, an diesem Platz zu sein, wo alle damit gar nichts zu tun haben, sondern ganz unverkrampft sich einfach mit Dharma als Dharma und mit ihrem Leben auseinandersetzen können. Und da kann doch nur ein wunderbarer Weg daraus entstehen.
So, I'm here to explain and share with each and every one of you, you know, not trying to destroy your life, you know. Some people believe that Dharma is destroying their life, making a very complicated person, very confusing, and not very fall into the attachment in your family, you know, and explaining and giving lots of teaching and all. You know, like, let's say, if you still believe in your life, it's okay, no problem with me, you know. For me, it's okay, no problem, because it's your life, it's your choice. For a moment, everything is good in a part of our life. Money is good, family is good, work is good, business is good, in the house is good, place is good, people are good. For a moment, everything is good. But if you look a little bit further, if you can open your eyes for the future, nothing can be very helpful in your future life. So whatever we have to think, whatever we have to do, is we have to create a better future for ourselves, you know, for ourselves and to the sentient beings, if you really want to understand. So if you don't want to understand, if you still believe in your life, okay, no problem with me, just take your time and enjoy yourself, you know. So enjoying your life and practicing won't come together, if I tell you the truth, as I told you that the truth can be very heavy, too difficult to understand. So the if you want to enjoy your life, that means you're falling into the attachment, you're falling into the desire, you're falling into the proudness and jealousy and everything, you know. That's what people believe, that they're enjoying their life, you know. Because for a moment they can enjoy, but even the, you know, people, okay, the most great thing in this world is people has the love, you know. The love is good, no problem, for a moment. But all the time people just turn their love into the part of attachment, and once they fall into the attachment, and they fall into the, you know, the trap, and the painful way, and the suffering all the time. So even there's something very perfect way to be in a very happy moment, still, because of the attachment, all the time people are just turning into the attachment, not turning into the compassion, so it's not really good. So if you have a love to the people, that means you can increase the love and turn into the compassion way, which you can understand about the sentient beings, care about them, pray to them, and help them. I mean, to help them for a moment, you can help them. But for the permanent way, to reach and to take them to the pure land, I don't think that if you're not developed yourself first, I don't think that you can be able to help them first. If you really want to help them to lead them to the pure land, if you want them to do that way, first you have to develop yourself and to do the practice and reach higher realization. If you want to help in the very short moment, in a part of a life, then you can just do what you want from your understanding and from your loving and compassion, you know. So if you really want to help them for the very permanent way, let's say, to reach them in the pure land, so if you want to do that, you have to practice and you have to reach higher realization, and for sure you can help them. But if you're trying to do the practice, as I explained to you before, it wouldn't work out. And you have to understand about the samsara and everything, because, should I talk more? Okay. And about the samsara, you know, everything is perfect for a moment, let's say. Example, as I give the very good example to the people very, very often, you know, very, very often in this Europe trip, I explain to them that all of us, the people and the sentient beings, all of us, we are a mouse, you know, we are a mouse. And the samsara is a cheese. And the result of the samsara is a trap under the cheese, you know. And when we look, you know, everything is perfect. And we just jump over. And when we are trying to get it, okay, you're happy to what you got what you want. You're happy for a moment. But at the end, when you look around, you're already into the trap, you know. So all of us, we are just looking very short distance, not looking forward, not looking long distance, just very short moment and a very short desire. So everything can be very painful. So you have to open your eyes, open your heart to understand more and more and more, and think that what you have to do and what you shouldn't do. And if you want to become a great, good practitioner, that if you want to be the responsible person to all the sentient beings, and that means you have to find the right teacher. Yeah? Right teacher, which you can be with him, which he can be with you, just like a son, like a father and son. You know, the father share the experience, and the son can understand about the life. So about the guru and the teacher can explain you about the practice, and the disciple can share the experience and the doubt with the guru. So you have to find that kind of person. And so if you find a person like me, that is a very big mistake. Because I've been traveling all the time, you know, and don't have the time for the people. So don't find a person who doesn't have the time for the people. Find a person, you know, who has the time for the people, who has the time for giving a teaching when you want to receive a teaching. So I think it's really good for yourself. And sometimes it's not very necessary to find like a name as a Rinpoche, you know. Okay, some, because like around this world, as I told you before, you're not into the Dharma politics. I know all about this world, even though I'm very young, you know. Because there's a many, let's say, to tell you the truth, like many fake Rinpoche, you know, many trying to make themselves as a Rinpoche and trying to make a center and trying to give a very high teaching and all. So you have to be careful where you go and what you do and what you see. So I think that all of you are here are very lucky, you know, not lucky to see me, you know, lucky to see the great Dharma center and great people around the center and the great teacher like Siddha Rinpoche. I don't think that you'll find better than him. I don't think so. But if you can still find, okay, it's up to you, no problem, you know. But you have to find that kind of teacher that who doesn't have the attachment to the samsara, but who has the compassion, loving kindness, understanding to the sentient beings, and who has the experience of both the meditation and the practice and the lineage, and who knows how to share with the disciple. That kind of teacher you have to find, you know? Because I think so. That is all you need. So once you have that kind of person, so you can be a very good practitioner in a very simple way, you know? I think that's it.
Ja, zuallererst möchte ich eins klarstellen. Ich trete hier nicht auf als irgendjemand, der ihr Leben zerstören möchte. Das ist nicht meine Aufgabe, das, was jemand sein Leben nennt, zu zerstören. Sondern wenn wir sagen, okay, Dharma möchte ich üben, wunderbar. Ich möchte aber auch mein Leben genießen, auch wunderbar. Nur das Problem ist, diese beiden Dinge passen nicht zusammen. Das ist nicht so, dass ich jetzt was dann ein Problem damit hätte. Wenn jemand sagt, ich möchte aber gerne auch noch mein Leben genießen. Dharma, das ist schön, wunderbare Sache. Ich möchte aber auch mein Leben noch genießen. Kein Problem mit mir. Von mir aus gerne. Das ist ja auch gar nichts dagegen zu sagen. Warum sollen wir nicht unser Leben genießen? Wenn denn unser Leben zu genießen ist. Was wir genießen können, ist im Augenblick passt gerade schön. Wir haben gerade vielleicht nette Leute, die wir kennen. Wir haben einen Körper, der funktioniert und der Platz ist stimmig und alles gerade passt. Warum sollen wir das nicht genießen? Nur, wenn wir ein bisschen weiter hineinschauen, dann müssen wir doch gewahr werden, dass diese Situation nicht von Dauer hat. Wenn dieses Gefühl von Liebe eintritt, dann hinterher sich daraus ein Klammern daran entwickelt. Und dieses Klammern daran ist festhalten zu wollen, diesen Moment der zwischenmenschlichen Zuneigung, entwickelt sich dann in all das, was wir dann als das Elend kennen, von den verschiedenen Formen von Leiden, die daraus entstehen. Das kennen wir alle zu Genüge. Es wäre ja auch gar nichts dagegen zu sagen, wenn diese Liebe unser Leben wirklich verwandeln würde und wir kämen aus diesem Kontakt zwischenmenschlicher Art heraus als jemand, der voller Liebe durchdrängt ist und sozusagen das in diese Welt gibt und mit anderen teilt. Aber genau so ist es leider nicht, sondern es tritt in der Regel das ein, dass genau der gute Vorsatz dann zunichte wirkt. So müssen wir ein bisschen versuchen, nach etwas anderem zu schauen, etwas weiter zu blicken. Und in diesem Sinne wäre es richtig, wäre eigentlich, wenn diese Liebe uns voll von innen her erfassen könnte, sodass daraus ein Wunsch würde, wie wir tatsächlich für andere von Nutzen sind. Und in solcher Art, wenn unser Blick sich darauf richten würde, wie wir etwas für alle anderen auch bewirken könnten, wunderschön. Nur, wir können das vielleicht in einem oder anderen Fall tatsächlich hilfreich sein. Aber um wirklich dauerhaft anderen zu helfen, nachhaltig zu helfen, wenn es unser Wunsch sogar wäre, unser Herzenswunsch, dass alle richtig beglückt in einem reinen Buddha-Land erwachen könnten, um diese Aufgabe zu erfüllen, sollten wir wahrscheinlich doch allererst mal uns selber dahin reifen und entwickeln lassen. Und das wäre also der Schritt, dass wir in uns erstmal diesen Zustand dieser Reife und Entwicklung bewirken. Und dazu brauchen wir in erster Linie einen guten Lehrer. Einen guten Lehrer heißt jemand, der mit uns mit dem wir diese Erfahrung des Lebens teilen können, der uns sich unser annimmt. Jemand, der wie ein Vater zu einem Kind ist oder die Eltern, die sich um ein Kind kümmern und tatsächlich uns hört und umsorgt und mit uns ist, dann, wenn wir Rat und Hilfe brauchen. Und damit meine ich, einen guten Lehrer meine ich nicht jemand wie mich. Denn ich bin fortwährend dabei, herumzureisen. Und das ist schon mal sehr schlecht. Ich habe keine Zeit, mich um jemanden zu kümmern. Und wenn wir also jemanden suchen, der ein guter Lehrer für uns ist, dann sollte es in erster Linie jemand sein, der auch Zeit hat. Zeit hat, dann für uns da zu sein und uns da mal zu lehren, wenn wir gerade den Wunsch in unserem Herzen haben, da mal hören zu wollen und den da mal brauchen. So jemand brauchen wir als Lehrer. Und in diesem Sinne muss das gar nicht jemand sein, der einen hohen, hochtrabenden Namen, Rinpoche oder sonst wie trägt. Im Gegenteil, und das sage ich aus meiner Erfahrung, aus dem, wo ich gerade, obwohl ich jung an Jahren bin, habe ich im Grunde die ganze Welt des Dharma gesehen. Ich sehe, dass da ganz viel auch läuft, was nicht richtig ist, was Dharma-Politik ist, wo Leute sich den Titel Rinpoche anheften und dann irgendwie ein Zentrum oder einen Einfluss gewinnen wollen und großartig tiefgründige Belehrungen versprechen und ankündigen und so weiter. All das passiert, sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Nicht die hohen Titel und Namen machen den guten Lehrer. Wenn wir denn einen guten Lehrer brauchen, eigentlich, und das kann ich ja, habe ich schon mal gesagt, alle die hier sind, haben eigentlich doch das Glück, einen guten Lehrer zu haben. Nicht mich, sondern Thaisito Rinpoche, was sollten wir etwas Besseres bekommen als so einen großartigen Lehrer. Aber wenn wir jemanden finden können, ist es auch ganz bei uns. Das können wir durchaus. Habe ich nicht kein Problem damit. Wenn wir einen guten Lehrer suchen, dann sollte es aber jemand sein, der von seinem ganzen Wesen her Mitgefühl verkörpert, Mitgefühl unparteiisch mit allen anderen Lebewesen und der in diesem großen Mitgefühl durchdrungen ist von eigener persönlicher Erfahrung des Dharma und die gesamte Überlieferungslinie vertreten kann. Wenn da jemand ist, den wir finden, der diese Qualitäten hat, dann wäre es ein guter Lehrer. Ja, das ist es eigentlich, was ich sagen wollte.
And about the Dharma practice and the teaching has to go step by step and level by level. Not something you can get what you want. Not something you can receive teaching right away. Because in this center organization, it's really good. You know, just for foundation. And so it's really good and I'm really happy to see that. Some Dharma center, you know, I come here today, tomorrow is a meditation teaching and talking about emptiness. So it's too much for the people, you know, so because some people, they just became a Buddhist, you know, a few months ago. So it's too much. So even for you, it's too much, I think. You know, okay, I can see you. I can ask your name. I can ask your family. And I can ask you that where you come from and what is your family name and whatever. I can know about your physical things. But I don't know about your experience about the practice. So if I cannot see your Dharma and the practice experience. So there's no way which I can give you a teaching. So that's why, you know, in nowadays, you know, wherever I go, like some center schedule, they say meditation teaching, this and that. It's too heavy to understand. I'm not trying to say that you shouldn't do the meditation. If you can understand well about the meditation, you just do that, no problem. Everything's there perfectly. But if you could not understand about the meditation, and don't try to understand. And if you try to understand and recognize the wrong part and still believing in the wrong part all the time, so it's not really good for yourself. So you have to go step by step, and it's very, 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 very good for yourself. So let's say, like, about the guru and the disciple. I want to share the experience and example, like in a flower, you know? When you plant the seed, like in a vase, you know, in the very mud and all, you know, when you plant the seed, of course, the seed is ourself. You know, the person who's planting the seed is our guru, you know, and very well protected. Okay, he knows how to protect, and he have to put in a very safe place. He shouldn't put in the outside of the house. If he put outside of the house, then of course it can be a damage. So the root guru, if the teacher has to know how to care about you and how to understand you. In the meantime, and the root guru wants that seed to become as a part of a flower. So he has to add the water, and the water is part of a dharma. You know, if he add too much water, so if he give too many teaching, it's too confusing for us. It's too heavy to understand. If he add less water, then it wouldn't become as a flower. You know, because if there's less teaching, and you don't know how to do the practice, and which one to do the practice. So the person, the teacher, has to know the level of the teaching, not so much, not too less, level by level. And then slowly, you know, if he put too much water, then like a flower, it wouldn't become like a flower. If he add too less water, and then like it wouldn't become like a flower. And he have to add the water limit by limit, day by day, you know, maintaining. So, one day, you know, the seed grows and become like a real flower and really beautiful. That means from the blessing, from the helpful of the water, it can be part of a beautiful flower. So the blessings of the Dharma, the teaching of the Dharma, can be very meaningful, and it can be helped us to reach the high realization. And once you reach the high realization, and you don't have to find a disciple, you know, sentient beings will come to you once they have a good karma connection, and you can share the Dharma right away. So once the flower is a real flower, and the owner of the flower, he can just outside of the door, and people will come naturally and asking that I want to buy that flower and this flower. So once you have the quality of your own experience and high realization, the disciple will come naturally, you know. But in nowadays, it's very complicated, very confusing, you know. I don't want to call them a teacher, you know, the fake teacher. And they're trying to find a disciple much as they can. You know, trying to find that where's the many people, where's the many disciples. If there's many people, they're very happy. If there's very few people, they're not very happy because they don't get money, you know. And if there's many people, they're very happy, so which they can have lots of money from the buying ticket. So it's very confusing way in nowadays. So that's why the teacher has to know what kind of level you are and how to give a teaching, you know, not too heavy, not too soft, you know, just to maintain the practice right away, just like a flower, as I give you the explanation. Explanation about the disciple and the guru. Let's say, once you have the quality of the being a teacher, it's just like a lake, you know. Once there's a lake, all the duck will come and the land on the lake, they will come naturally. So once you have the quality of being like a teacher, the disciple and the student who wants to practice, they will come naturally. So I'm not trying to give an example to us, huh? Okay, because all of you are disciples of Sudha Rinpoche, and I'm just trying to help you, to make you understand, and just to give you the full explanation, which is part of my experience. So right now, this is my experience. And once I grow older, once I reach 45, 65, and I might have a lot of explanation, lots of teaching. But right now, my experience and the Dharma teaching is very, very limited. So that's why sometimes I don't know how to share. But I think I'm going to start the Four Foundation practice, okay?
So, wenn wir Dharma hören, lernen und üben, dann ist es zuallererst wichtig, das auch Schritt für Schritt durchzuführen. Nicht zu überstürzen, sondern eines nach dem anderen. Es muss dieses Verständnis erst langsam in uns wachsen. Hier ist das wunderbar, weil ich bin hier eingeladen, um über die grundlegenden Dinge zu lehren. Das passt. Dann ist es für jeden stimmig. Aber es gibt andere Dharma-Plätze, Zentren, wo, wenn ich dann eingeladen bin, heute gerade angekommen, morgen schon über tiefgründige Übungen, über Leersein und andere Dinge sprechen muss, wo vielleicht Leute sitzen, die gerade erst Dharma frisch kennenlernen. Die sind völlig überfordert. Die wissen gar nicht, worüber ich dann spreche. Und ich will nicht sagen, dass das nicht gut ist, diese Übungen, und dass man darüber nicht sprechen sollte. Das kann man natürlich. Das ist einfach, darüber zu sprechen. Aber wenn es nicht zu uns passt, wenn wir nicht folgen können mit unserem Herzen, dann ist es einfach zu viel. Wir haben dann eine Idee davon, was das sein könnte, aber diese Idee ist vielleicht nicht richtig in uns gewachsen und das Verständnis ist nicht richtig zutreffend. Und dann machen wir Übungen, die wir dann kennengelernt haben und die uns dann aufgetragen sind. Und diese Übungen begleiten wir mit einem nicht ganz richtigen Verständnis. Das wird nicht klappen. Das funktioniert so nicht. Wir müssen uns Zeit nehmen, in uns die verschiedenen Prozesse des Dharmas richtig der Reihe nach wachsen zu lassen. Und wenn ich in diesem Zusammenhang davon sprechen darf, was die Beziehung zwischen Lehrer, Hauptlehrer und Schüler ist, dann ist das in einem Beispiel vielleicht sehr gut auszudrücken. So wie wenn wir sagen, der Lehrer ist derjenige, der den Samen pflanzt. Und da wird er diesen Samen, das ist ein Teil seiner Fürsorge, seines Mitgefühls und seiner Geschicklichkeit, dass er diesen Samen nicht an einen Ort pflanzt, wo er sofort dann Beschädigungen und Gefahren ausgesetzt ist. Er wird ihn nicht außerhalb des Hauses irgendwo in die Wildnis setzen, sondern da, wo ein beschützter Platz ist. Und wenn dann dieser Same von Dharma und Verständnis gepflanzt ist, dann muss, um daraus eine Blume werden zu lassen, auch Wasser hinzugefügt werden. Aber wir alle wissen, wenn dann solche Blume mit Wasser versorgt wird, dann kann sie auch über- oder unterversorgt werden. Gießen wir zu viel Wasser drauf, dann wird der Same faulen und es wird nicht klappen. Das ist so ähnlich, wenn wir zu viel Dharma-Belehrungen bekommen, die noch gar nicht mit unserem inneren Verständnis verbunden sind. Wir sind einfach überfordert. Wir können das nicht. Ne? Und das soll jetzt gar nichts gegen uns sein, aber es ist einfach eine Tatsache, dass wir dann mehr kennenlernen, als wir in diesem Augenblick wirklich verdauen können. Und so sollte eines der Reihe nach wachsen, dann nicht zu viel Dharma zu lehren, aber auch nicht zu wenig. Als ob man eine Blume, einen Samen mit zu wenig Wasser versorgt. Und das ist ganz wichtig. So muss es dann genau in dem richtigen, ausgewogenen Verhältnis zu uns passen. Das ist die Aufgabe, ist die Fürsorge des eigenen Lehrers, darüber zu wachen und uns zu kennen. Ich kann jetzt, wenn ich hier schaue, jetzt vielleicht alle Namen erfragen von jedem und wo jeder wohnt und was die Lebensumstände sind. Aber das sind alles die Äußerlichkeiten. Ich kann nicht sofort verstehen, wo jemand genau im Herzen ist und welche Dharma-Belehrung jeder genau braucht. Das ist also ganz wichtig und wäre die Aufgabe von einem guten Lehrer, mit Fürsorge genau das richtige Maß an Pflege angedeihen zu lassen, sodass durch die Versorgung mit diesem Wasser, das wie Segenskraft ist, aus dem Samen dann eine Blume wächst. Und wenn diese Blume dann eines Tages heranwächst und sich entfaltet und durch diesen Segen des Dharma wunderschön geworden ist, dann sind es eben die Kräfte des Erwachens, die in uns dann sich zeigen. Und wenn wir solcher Art dann eigene Erfahrungen und Erkenntnis haben, dann brauchen wir nicht uns darum zu sorgen, jetzt unbedingt schnell Schüler finden zu müssen. Also es ist vielleicht gerade heutzutage wichtig zu sagen, denn da laufen so viele herum, und das ist leider so, die dann die Lehrer zu nennen, wäre eigentlich schon falsch, aber sie nennen sich Lehrer, und die dann von der Sorge getragen zu sein, hauptsächlich, dass sie möglichst viele Schüler finden und auf alle möglichen Mittel sind, wie sie dann dahin gehen, wo besonders viele Schüler sind, und da, wo nur wenige sind, da gehen sie nicht gerne hin, denn da gibt es ja nicht so viel Geld, wo dann ihre Tickets zu bezahlen und so weiter. So, diese Art von Sorge, um möglichst viele Schüler zu bekommen, ist eigentlich ein Zeichen davon, nicht richtiger Lehrer zu sein. So, wenn wir diesen Punkt erreichen, dass wir durch die Fürsorge und den Segen unseres Lehrers zu dem geworden sind, was eine erwachte Blume des Dharma ist, dann brauchen wir uns nicht darum zu sorgen, Schüler zu finden. Sie werden von alleine kommen. Ganz so, wie wenn wir wunderschöne Blumen hätten in einem Haus. Die Leute hören davon und dann kommen sie und sagen, ah, kann ich auch so eine Blume haben? Ich möchte auch so eine Blume kaufen. Die Käufer für diese schönen Blumen kommen in dem Augenblick, wo wir die schönen Blumen haben. Wir brauchen die nicht hinterher zu laufen. Oder um es ein anderes Beispiel zu sagen, ein klassisches Bild, wo wir sagen, jemand, der eine solche Kräfte des Erwachens hat, der die Früchte seines Dharmas erlebt, ist wie ein See, ein wunderschöner See. Und wenn da ein wunderschöner See ist, dann werden die Enten und die Wasservögel ganz von alleine kommen. Die braucht man nicht herbeizurufen und einfangen, sondern sie kommen automatisch zu diesem See. So ist das eigentlich. Und das ist es, was ich gerne mitteilen wollte. Und ich bin, und es ist jetzt eigentlich meine Aufgabe, dass ich über diese Vorbereitung spreche und möchte mit diesem Text beginnen.
Sounds very complicated. I want to tell you one sentence. When someone is giving you the teaching, whatever sounds nice is not very helpful to you. Whatever sounds doesn't nice, it really helpful for yourself. Because when it sounds nice, that means you didn't receive that teaching before. So sounds really interesting. But when you practice, it doesn't give you the full experience. When it doesn't sound nice, it means it's really helpful for yourself, but you don't want to do the practice because you receive the same teaching all the time. So you don't want to do the practice. So I think it's still going to be very helpful for yourself. And so about the Four Foundation, I think that all of you receive many times Four Foundation teaching before, I think, or maybe some have not. So I'm just going to give you the teaching about the Shampakaji Four Foundation, which I request to Jamgandaya Sutra Rinpoche when I was after the retreat, when I first tripped in the Sharabling, because when I was doing the 3 years retreat, I was doing the other lineage. We are doing the other lineage preliminary practice. So that's why I thought we're doing the Shampa retreat, and how come we are doing the very other preliminary practice? I was just having some doubt. And then afterward, I just asked Sutra Rinpoche that, can you just kindly write down some kind of a preliminary practice for the Shampa practitioner? So it really is going to be very helpful. It's really going to be very grateful to ourselves and to all the sentient beings. And he agreed. He really accepted my request, and he wrote down this very blissful Dharma text about the Four Foundation of Shampakaju. So there's no explanation text, but there's a practice text in this one, and I will explain to you how to visualize and how to do the practice. So whether you want to do the practice or whether you don't want to do the practice, it's really up to yourself, okay?
Ja, ich möchte am Anfang klarstellen, noch einen Satz, bevor ich beginne. Wenn wir Dharma hören, dann gibt es Dinge, die uns sich ganz angenehm anhören, dann gibt es andere, die wir nicht so gerne hören. Und es sind gerade die angenehmen Dinge, die uns eigentlich nicht viel weiterbringen. Denn das heißt nichts anderes, wenn uns etwas angenehm sich anhört, denken wir, dann ist es etwas, was wir noch nicht kennen. Das ist am Anfang, klingt das immer sehr interessant. Wir sind neugierig und denken, oh, Wahnsinn, das ist toll. Aber da wir es eigentlich nicht kennen und damit nicht vertraut sind, werden wir es auch nicht üben können. Und die Dinge, die dann unangenehmer sich anhören, sind meistens die wir schon oft gehört haben. Und wir haben sie nicht richtig geübt. Und deswegen fühlen sie sich irgendwie unangenehm an. Wir haben sie schon viele Male gehört. Aber das wären die, wo wir eigentlich daran arbeiten sollten. Und so ist es mit diesem Text hier, wenn ich jetzt spreche über die vorbereitenden Übungen, um die Vorbereitung. Diese Vorbereitungen enthalten Ausführungen, die wir alle vielleicht schon viele, viele Male gehört haben. Gut, das muss man einfach vorausschicken. Wie kommt es zu diesem Text? Es ist so, dass ich diesen Text von meinem Lehrer, Namgyel Thaisi Rinpoche, erbeten habe. Und es lag daran, dass in der Dreijahresklausur ich dann mich der Shankpa-Linienübung gewidmet habe. Aber als Vorbereitung haben wir eigentlich die vorbereitenden Übungen gemacht, die der anderen Überlieferungslinie zugehörig sind. Und da ist so in mir im Laufe dieser Klausur einfach der Gedanke entstanden, ist doch eigentlich komisch, dass wir auf der einen Seite dann in Shankpa-Tradition üben und dann aber die Vorbereitungen dazu aus einer anderen Tradition nehmen. Und das war so ein kleiner Moment des Zweifels oder der Nichtstimmigkeit, der sich da in mir breitmachte. Und ich habe das in eine Bitte formuliert, an Thaisit Rinpoche herangetragen, gesagt, kannst du nicht in deiner großen Güte ein paar Worte verfassen, die zum Wohle von mir und von allen anderen Lebewesen dazu beitragen, dass wir im Sinne der Shankpa-Überlieferungslinie dafür auch eine da besonders darauf zugeschnittene vorbereitende Übung haben. Und so hat er dann meiner Bitte entsprochen und hat einen solchen Text verfasst, einen Übungstext. Es ist kein Erklärungstext dabei, es ist kein Kommentar. Das kommt ohne Kommentar, ist ein reiner Übungstext, die vorbereitenden Übungen zu tun für die Shankpa-Überlieferungstradition. Und ich werde jetzt diesen Übungstext erklären, welche Vorstellungen empfohlen sind in Verbindung mit den Worten dieses Textes. Und es liegt an uns, wenn wir uns dafür interessieren, wenn das etwas ist, was wir gerne üben wollen, wunderbar. Und wenn wir es nicht üben wollen, ist auch okay. Ich werde es auf jeden Fall jetzt erklären.
So, you are ready to receive teaching about the four foundations or you want to take a break for 5 minutes? What do you want to do?
Wollen wir erstmal eine kleine Pause haben oder wollen wir gleich mit den Belehrungen anfangen? Ist mir ganz, für beides ist recht. Eine 5 Minuten Pause oder wollen wir gleich in die Belehrungen über die 4 grundlegenden Vorbereitungen, Übungen eintreten.
Hallo.
Eine Frage.
Excuse me? No break is okay, right? No break, all right.
Also keine Pause.
And I have to do my job here, right?
Dann muss ich ja sofort anfangen zu arbeiten.
I pray for you that which you can, you know, which you can have a great Dharma experience and to become a great practitioner. So you pray for me that which I can enjoy my life, you know, it change, okay?
So, ich werde für euch beten, dass ihr alle eine gute Erfahrung mit Dharma macht, dass ihr großartige Übende werdet mit dieser Information des Dharma. Und ihr bitte macht ein Gebet, dass ich mein Leben genießen kann. So tauschen wir uns ein bisschen aus.
So I'm just doing my job here today.
Ich mache gerade hier meine Arbeit.
Okay. Bazen şamba kacı gün onu anladın ama sağlam sadece şok so you know do you know the story about the şamba kacı or you don't know?
Kennen alle die Geschichte der Shankpa Überlieferung oder nicht? Da schütteln sich die Köpfe hier.
Right, then just stop this one right now. So I have to explain you about the Shamba kacı story and history part without understanding about the history. The story part, there's no way which you can understand. And you don't understand the value and the precious of the Dharma and all. So, if you don't mind, should I just tell you about the story or just continue Shambhu Gaji's story?
Yes.
Okay, it's not a bedtime. Huh? I'm not trying to make you a bedtime story. It's not a bedtime story, but still 4:30 is okay. So, about the Shambhu Gaji story part, history part, let's say. Actually, I remember all the story, but I don't think that I will tell the whole story part. Yeah, and it's good to see the baby is back to listen to the story. Yeah, about the Shambhu Gaji, it was almost same time as Karma Gaji, you know, the Karma Gaji Gajuba. And the Shambhu Gaji was a very different lineage, but almost like the same time. in a part of Karma Gaji, in Gajupa, they have Dorje Chang, Delo, Naro, Marpa, Mela, and Thakpo, Thakpo Rinpoche, Kampopa, and the first Karmapa, and the second Karmapa, and till the 17th Karmapa. You know, till the 17th Karmapa. So that is the part of Karma Kaju lineage. And about the Shambhu Gaji is, let's say, from Vajradhara Niguma, Sukhasiddhi, Dorje Denpa, Rahula Gupta, Metrepa, and then Chungpo Nanjor is like a Marpa of the Kagyu, you know, who released the person who really start about the Kagyupa, you know, about the Mila and Gampopa and Tuzmukhenpa was almost like a disciple who holds the lineage, but who brought the lineage and the Dharma from India to Tibet was Marpa of the Kagyupa. So the Chungpo Nanjor was the person and the person who was born in Tibet but brought the Dharma practice from India to Tibet. And the Marpa, of course, as we can see the history part, like our great Vajradhara Sutta Rinpoche was a reincarnation of Marpa, as we can see in the story, you know. So as I believe in that part, and I just want to tell you and let you know. And about from the Chungpo Nanjor, and then there's also like Milarepa and Gampopa and Tsumkhenpa, and you know, all the lineage like Mokchopa, Kirkampa, Sanjay Denpa, Vendempa, there's a great, great, great master, almost like a lineage, you know, all the and then in the Shampakaju, there's sometimes there's a three lineage, sometimes there's a one lineage, and sometimes there's two lineage. And then like till Jamgu Gongdra Lodo Thay, the first Jamgu Gongdra Lodo Thay, and from the connection of the Jamgu Gongdra Lodo Thay, it spread to a little bit to, you know, Karmakaju a little bit, but it's not really that strong, but the Shambhakaju is still very different lineage, until the previous Kali Rinpoche and the Sutta Rinpoche, our great master, is linked to our great master Sutta Rinpoche and the previous Kali Rinpoche and Boko Rinpoche. So, so there's still many Shambha practitioner, but sometimes when I look at them, you know, they're quite confusing practitioner. You know, sometimes they just use the Dharma for themselves, so it's not really good. So I just explained to Sutta Rinpoche that I really want to take the responsibility, and he said, and that's what I've been thinking about, and you should take the responsibility about the Shambhakaju, and you should benefit all the sentient beings, you know, which is part of the Shambhakaju. And, okay, let's go back to the story. I'm not telling you the story right now. And Chungpo Nanjor was born around same, before Marpa, you know, because Chungpo Nanjor, he's like 150 years old, you know, he lived 150 years old, so that's why he was born before the Marpa. And when he was born, great yogi, what's his name? Okay, so one of the great yogi came from India to Tibet, especially to see him. He flew from India to Tibet, and when he met this child, which is called Chungpo Nanjor, like he gave the empowerment and everything to the Chungpo Nanjor, and then like Chungpo Nanjor was really. Really wise child and really special child. And then like after a few years, he became a Bempo, you know. You don't know about the Bempo. Some of you might know about the Bempo, some of you might not know about the Bempo. Bempo is very opposite of Buddhist, let's say. They have their own Buddha and very opposite, because his family was Bempo, so that's why they forced him to become a Bempo practitioner. So till he was 49 years old, you know, he was still Bempo, and then he realized there's a great Dharma and about the Buddha and everything, and all the Bempo practice was not very transformed from India to Tibet. It was created by themselves, something crazy things. So then he realized it's not something really true, but still he had many student great experience about the Bempo practice and everything. So he wanted to leave all the disciples and everything behind, and he really wanted to understand about the Dharma and the lineage and everything. So he went to, let's make it short, okay? Because it's a very long story. And so he went to India and he met the second Buddha, that is Dorje Denpa, who is the headmaster of Bodhigaya at that time. And he received the vows and everything, and he received teachings. And let's say he received teaching. And then after that, he met the Sukhasiddhi, Niguma, and all the great master, and he have 150 root gurus. And he went, after receiving all the teaching, he went back and around like maybe 75 years old, maybe 80 years old, he went back to Tibet and he benefited all the sentient beings, and he have 18,000 disciples, I think that is what I saw in the story. And he has many great disciples, and even himself is high realization bodhisattva, and really, really great master, which he can turn into anything what he wants. And sometimes he show the magical things and showing that impermanent to the disciple and showing about the samsara world and everything. And sometimes he say, sometimes he stay in the small vase for 7 days without eating, without doing nothing, just doing the meditation. And sometimes he just, when there's many people, many sponsor, actually his lifestyle is not very hard as a Milarepa, He was quite enjoying all the time, Chungpa Nanjo. When he traveled between India and Tibet, that was quite hard time in his life. But after he went back to the Tibet, he didn't have any difficult times. Because he is the emanation, the reincarnation of Amitabha. So, when Chungpa Nanjo has many sponsors, and the sponsors, they are fighting because they have to line up, they have to line up holding all the offering things. So Chungpa Nanjo has idea, and he turned into 108 throne and 108 Chungpa Nanjo. And then all the disciples can offer in the same time, in a happy moment, they can go back. And there's a many, many great story in even other part of the great story. It's like his, all the god of the heaven, they came to Chungpa Nanjo and saying, requesting like a Buddha, requesting, please give us the teaching to all the disciples, all the sentient beings. We're really requesting you. And please give a teaching and please turn the Dharma wheel to all the sentient beings. And he gave the 7 months teaching without eating and drinking and sitting on the in the middle of the sky for the 7 months. He continued to give a teaching to all the sentient beings and all his disciples. And after that, all the God and all the God of heaven and the pure land, they are very happy, and they're offering the flower to Chungpa Nanjo. And then at the end, Chungpa Nanjo passed away. And before passing away, Chungpa Nanjo told his disciple that if you make a stupa of me, put my body inside the stupa and make a stupa outside of my body.
Überhaupt keine Voraussetzung dafür da, dass wir diesen Dharma wertschätzen, dass wir gar nicht wissen, was daran Besonderes ist und wozu sollten wir dann vorbereitende Übungen dazu durchführen. Und in diesem Sinne ein paar Worte zu eine kurze Geschichte der Shangpa-Überlieferung. Und ich werde wahrscheinlich nicht alle Details erinnern können, aber um es kurz zu sagen, so wie wir es kennen in der Kammakaki-Überlieferungslinie, da ist am Anfang Vajradhara, dann Tilopa, Narupa, Marpa, Milarepa und dann Gampopa und der erste Kamapa und zweite Kamapa bis auf den 17. Kamapa auf den heutigen Tag und so weiter. Das ist, so kennen wir es bei der Kamakagi-Überlieferungslinie. Auf der Shangpa-Überlieferungslinie gibt es eine ähnliche Anordnung der Übermittlung und beginnt auch mit Vajradhara. Und dann ist da Niguma, Sukhasiddhi, Dojidema, kann ich den Guptachi oder die?
Yeah. I forgot.
Oh. Ein Name, der...
What? Dojichan Niguma Sukhasiddhi Ravala Gupta Mitipa Dojidempa Chungpa Nanjo.
Oh ja, das ist Ravala Gupta und Dojidempa und dann kommt Chungpa Nanjo. Und Chungpa Nanjo ist derjenige, den man vergleichen kann auf der Shangpa-Seite mit Mapa auf der Kamakagi-Überlieferungsseite. Und zwar, natürlich sind, wenn wir die Linie anschauen, sind da Milarepa und Gampopa und Kamapa und so weiter. Aber derjenige, der zuallererst diese Dharma überhaupt von Indien nach Tibet zugänglich gemacht hat, war Marpa. Das war die Aufgabe Marpas, genau diesen Dharma hereinzuholen nach Tibet. Und so ist das mit Chungpa Nanjo. Chungpa Nanjo ist jemand, der in Tibet geboren wurde, dann nach Indien ging, um den Dharma nach Tibet zu holen. Und wenn man also über die Shangpa-Überlieferung sprechen möchte, dann ist es in erster Linie eben über Chungpa Nanjo Bescheid zu wissen. Und von Chungpa Nanjo an haben sich dann verschiedene Überlieferungen innerhalb von Tibet entwickelt. Da gibt es manchmal die Darstellung als eine Überlieferung oder als zwei Überlieferungslinien oder fünf Überlieferungslinien und so weiter. Und diese bis auf den ersten Jambon Control, Lotto Taye, der diese Überlieferung empfangen hat und dazu Kontakt hergestellt hat. Und von dort an gab es eine Verbindung zu der Kamakagyu-Linie. Nicht viel, aber ein bisschen. Und das war so lange bis hin zu dem jetzigen Sito Rinpoche und Boka Rinpoche und Kalo Rinpoche.
Und durch Previous Kalo Rinpoche.
Previous Kalo Rinpoche. Previous Kalo Rinpoche, yes, yes. Ja. Natürlich die vorherige, sagt der vorherige Kalo Rinpoche. Bis zu diesen dreien war das nur so ein bisschen verbunden mit der Kamakagyu-Linie. Und ja, und jetzt war es in mir dieser Wunsch entstanden, dass ich mich wirklich dieser Überlieferungslinie annehmen möchte und sie zugänglich und machen und verbreiten möchte. Und ich habe Sito Rinpoche davon erzählt und er hat mich genau darin unterstützt, dass das tatsächlich meine Hauptverantwortung sein werde, mich um diese Überlieferung der Shampa-Kagyu-Linie zu kümmern. Aber darüber möchte ich gar nicht so viel sagen, sondern es geht eigentlich um den Ursprung dieser Überlieferungslinie und das beginnt eben mit Jungpo Nalcho, genauer gesagt. Und Jungpo Nalcho ist in Tibet geboren, war schon als kleines Kind. Und das war vor der Zeit von Marpa, denn er hat eine lange Lebenszeit, war ein Zeitgenosse von Marpa, aber er hat 150 Jahre gelebt. Insofern war er also vor Marpa geboren und war schon als kleines Kind von außerordentlicher Begabung. Und da gab es in Indien einen großen Siddha, dessen Namen mir entfallen ist, der aber ein großer Yogi dieser Zeit, der eben in seiner Hellsicht gewahr wurde, dass da ein besonderes Kind in Tibet geboren ist, dieser Jungpo Nalcho. Und er hat dann den nächsten Flug nach Tibet genommen und hat dort eben den Jungpo Nalcho, dieses kleine Kind, gesegnet. Und dann in der Folge hat Jungpo Nalcho sich zu jemand entwickelt, der der Pön-Überlieferungslinie dort tätig war. Und das lag einfach daran, Pön ist, wenn man für die es nicht wissen, eine Tradition in Tibet, die eigentlich so ähnlich in sich aussieht wie Buddhismus, aber im Grunde doch ganz anders daherkommt und eigentlich völlig andere Gedanken hat. Und jedenfalls hatte er keine Wahl, denn seine Familie war Pön und so ist er hineingedrängt worden in diese Rolle, wurde auch ein großer Lehrer in dieser Bön-Tradition bis zum Lebensalter von 49 Jahren. Da hatte er schon ganz viele Schüler auch und war ein bekannter Lehrer, auch Schüler, die in der eigenen Bön-Übung da große Fortschritte gemacht hatten. Es wurde ihm aber zu der Zeit klar, dass all diese Übungen, die Bön-Tradition, nicht ihren wahren und authentischen Ursprung hatten in Indien, sondern dass sie sozusagen selbst ausgedacht und gemacht waren in der Bön-Kultur. Und dann entwickelte sich in ihm dieses innere Drängen, dass er all das zurücklassen müsse und nach Indien zu gehen und die echte, authentische Quelle zu finden. So denn auch geschehen. Und in Indien kam er zuallererst mit Dorje Denpa in Kontakt, in Bodh Gaya, der wie ein zweiter Buddha dort lehrte und wirkte und hat dann in der Folge dieser Begegnung auch noch Sukhasiddhi und Niguma kennengelernt und überhaupt ganz viele authentische Lehrer, 150 an Zahl, sagt man, hat er gehabt. Und 150 Lehrer, mit denen er studiert hat und gelernt hat und über viele, viele Jahre in Indien geblieben, ungefähr bis er 75 oder 80 war. Und mit diesem Alter ging er nach Tibet zurück, um dort zu lehren. In Tibet selbst, muss man sagen, hat er dann eigentlich keine große schwierige Zeit mehr gehabt. Ganz im Gegensatz zu Milarepa, der in Tibet auch eine schwierige Zeit hat durchleben müssen, war die Schwierigkeit bei Jungpo Nalcho eigentlich am Anfang die Entbehrung bei der Reise von Tibet nach Indien und dort die Belehrung zu empfangen. Aber später dann in Tibet selbst hat er eher eine heitere Rolle des Genießens auch zeigen können. Schließlich war er auch, so heißt es, eine Emanation, eine Ausstrahlung von Amitabha Buddha selbst. Und er hat alle möglichen wundersamen Erscheinungen in seinen Schülern gelehrt. Er soll 18.000 Schüler gehabt haben, so steht es in dem Text, den ich gelesen habe. Und er hat, hat sie über die Vergänglichkeit der Erscheinung dieses Lebens aufgeklärt, zum Teil auch, indem er sich auf wunderbare Weise in alles Mögliche hat verwandeln können. Manchmal hat er einfach sich ganz schrumpfen lassen und hat in einer Vase Platz genommen für 7 Tage ohne Essen und Trinken und dort geübt. Und zu anderen Zeitpunkten wiederum sind das so nette Geschichten wie da, als sich die ganzen seine Sponsoren in großen, einer großen Versammlung aller Schüler und Sponsoren dann drängten und dann Streit entbrannt, wer in der Reihe jetzt zuerst die Opferungen darbringen kann, hat er nach einer Lösung gesonnen und er hat dann kurzerhand sich multipliziert in 108 verschiedene Jungpunalschos, die auf ihren Drönen saßen und hat so den Prozess des Übergebens von Opferungen sehr vereinfacht, sodass jeder seinen eigenen Platz hatte, wo er opfern konnte und nicht anstehen musste in der Schlange. So, solche Dinge sind überliefert und dann eben auch diese ganz große besondere Begebenheit, wo eines Tages alle Götter der höheren Bereiche zu ihm gekommen sind und ihn angesprochen haben, als dass er wie der zweite Buddha sei, und er möge doch zum Wohle aller Lebewesen, für alle in dieser Welt, Dharma lehren. Und er hat dann dieser Bitte entsprochen und das heißt, dass er dann für 7 Monate im Raum geschwebt hat und dort einfach gelehrt hat, ununterbrochen zum Wohle aller Lebewesen. Und am Ende haben alle Götter, alle Gottheiten, Götterwesen ihm eine Blume als Geschenk, als ihre Dankbarkeit dargebracht. Und dann war der Zeitpunkt, wo er dann aus dieser Welt scheiden wollte und hat seine Schüler instruiert, dass sie nach seinem Davonscheiden doch die körperlichen Überreste in einen Stupa einbauen sollten. Und wenn dies geschehe, dann sei das von so großer Bedeutung, dass dieser Ort, an dem sein Körper dann eingeschlossen in der Stupa sei, in Tibet wie ein zweites Bodhgaya als wichtiger Kraftplatz zurückbliebe. Und nun, die Worte haben die Schüler gehört, sie waren instruiert, aber dann, nach seinem Fortscheiden, war es so, dass eben ein Streit entbrannte, wer denn wohl wo und wie einen solchen Stupa bauen dürfe. Die einen sagten, wir können seinen Körper hier in unsere Gegend bringen und da bauen wir ihm einen aus Bronze, einen wunderbaren Stupa. Andere sagten, nein, wir machen das, bei uns können wir das viel besser, wir können einen silbernen Stupa bauen. Andere wollten einen goldenen Stupa woanders bauen. Und über diesen langwierigen Prozess der Auseinandersetzung, der ganz kompliziert war, war es dann letztlich nicht möglich und schließlich haben sie diesen Körper verbrannt. Und in dieser Verbrennung sind dann ganz viele Erscheinungen wunderbarer Art aufgetreten, sind die verschiedenen Gestalten der Überlieferungslinie, die 5 Gottheiten und Tara und so weiter, da selbst erschienen in diesem Feuer. Und dieses Feuer hat ununterbrochen über viele Monate gebrannt und es war so, dass es praktisch zu einem Opferungsschrein wurde für alle Lebewesen, die dort ihre Ehrbietung, ihre Bewunderung darbringen konnten. So war das in kurz die Geschichte von Shangpa Kaji, eigentlich jetzt nur die von Jungpo Nalcho, denn wenn man mehr über Shangpa sprechen wollte, dann ist das natürlich ganz, ganz lang und ausführlich und das wollte ich jetzt nicht tun, sonst kommt der Übersetzer nicht mehr mit.
So, about the picture I've given you, I mean, there's a picture of the Shangpa Kaji and Jungpo Nalcho, Soka Sisi Nyingoma, and behind that picture, there's one person, you know, who looks like me, but that is, you know, some people, you know, disciples, they just want to make a picture that, you know, explaining that this and that. Actually, I didn't tell them to make this, but it's really embarrassing that, you know, sharing you about the Shangpa Kaji, but behind that, there's a picture of me, you know, showing that I want to be a famous. I don't want to be a famous. The reason why I show you, I just want to show you about the Shangpa Kaji, not me. Okay?
Don't look backside.
No, come on.
Ja, okay. Und also wir können uns über diese ganze Geschichte auch natürlich informieren, sagt er noch. Und wir haben viele, gibt es zum Beispiel ein Buch lesen, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, uns informieren oder im Internet nachgucken und so weiter. Wenn wir wirklich ein Interesse haben, dann werden wir auch Informationen finden. Das ist gar keine Frage. Wenn wir nicht so viel Interesse haben, dann wird es vielleicht auch nicht passieren. Wenn wir ein Buch lesen, darüber ist das bestimmt gut. Zum Bücherlesen muss noch gesagt werden, wir sollten Bücher lesen, nicht über Übungen, für die wir noch nicht Erklärungen empfangen haben. Das ist ganz wichtig, dann sind sie nicht hilfreich. Wenn wir Erklärungen zu einer Übung empfangen haben, dann ist ein Buchlesen gut. Immer gut ist es, ein Buch zu lesen über Lebensgeschichten, über die Herkunft und so weiter. Das ist sehr informativ und hilft uns wirklich weiter. Das sollten wir ruhig tun, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Jetzt ist da ein Bild, was da zirkuliert, was ich gebeten habe zu verteilen. Und das ist ein Bild von Jungpo Nalcho und der Überlieferungslinie. Und das möchte ich gerne verschenken, damit es alle mal sehen können. Aber auf der Rückseite ist da ein Foto von jemand, der aussieht wie ich. Das bin ich aber nicht, denn ich habe eigentlich nicht die Einwilligung gegeben, dass mein Bild da auf der Rückseite sein sollte. Das haben einige Leute in sich eine gute Absicht gemacht. Aber das war nicht meine Idee, dass ich jetzt hier behaupte, damit identisch zu sein und jetzt ein Bild verteile, um berühmt zu werden. aber man möge dieses andere mit Chungpo Nalcho zur Kenntnis nehmen.
So, I think that's it for now. So, when you start receiving your teaching, when you start practicing, you have to start with a great motivation, and when you end the practice, you have to end with a great dedication to all the sentient beings. So, about the calling, about the great motivation, it means that thinking about all the sentient beings, that's why you want to practice, that's why you want to become a part of a Buddhahood. So that's why I'm saying with a great motivation. If you're just thinking about yourself, that is not great motivation. So if you have a great motivation, so it's really important. So next time, let's say, once we take a break right now, around 7 o'clock, I'm going to give you a teaching again. So that time, we are going to start with the great motivation prayers, and then I start giving you the teaching, okay? Mm-hmm. And please relax and take a break, cool down, take a fresh air, no problem.
Ja, wenn wir grundsätzlich in Dharma üben oder in Dharma hören, dann ist es wichtig, dass wir zuallererst mit einer großartigen Herzensmotivation beginnen und am Ende all das Gute, was daraus entstanden ist, weiterschenken, widmen, zum Wohle aller Lebewesen, dass es zu ihrem Erwachen beitrage. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich von großartiger Motivation oder Antrieb spreche, dann geht es darum, dass wir Dharma hören, letztlich dafür, dass es etwas werde, das allen Lebewesen zugutekommt. Da soll etwas Nützliches für alle daraus entstehen. Das sollte unser Antrieb sein. Dann ist es eine großartige Herzensmotivation. Wenn es in erster Linie darum gehen soll, dass wir selber uns verbessern irgendwie, dann ist es nicht großartige Übung und keine großartige Motivation. Also, das sollte am Anfang stehen, dass unser Herzenswunsch sich ausdehnt auf das Wohl aller Lebewesen. Und jetzt machen wir eine Pause und wenn wir dann nachher uns wieder treffen, so um 7 Uhr, dann mögen bitte alle dann am Anfang eine solche großartige Herzensöffnung, eine Motivation entwickeln. Und dazu werden wir dann Worte sprechen, Gebete sprechen, die das diesem Ausdruck verleihen. Und bis dahin jetzt erstmal eine gute Pause. Einfach loslassen, ein bisschen entspannen, ganz unverkrampft sein in Körper und Geist und ein bisschen herunter, ein bisschen cool sein, ein bisschen das Gemüt kühlen und dann eine gute Zeit. Bis nachher.